Ich möchte nochmal bitten, aufzustehen. Das tut euch gut für den Kreislauf, könnt besser zuhören. Nachher ich möchte noch für David beten, dass Gott ihn segnet und durch ihn zu uns spricht. Herr, wir haben wunderbare Lieder gesungen, aber auch ein eindeutiges Bekenntnis abgegeben, dass wir dir folgen wollen und nicht zurückschauen und nicht wieder umkehren, sondern weiter auf diesem Weg Schritte machen. Und du willst uns dabei anleiten, durch dein Wort, durch deinen Heiligen Geist. Und du willst selbst in uns die Kraft sein, um die Schritte zu tun, die notwendig sind für unser Leben, notwendig sind zur Entfaltung unseres Glaubens. Manchmal haben wir davor Angst, fühlen uns überfordert, aber du bist der, der sagt, ich bin bei dir. Ich stärke dich, ich segne dich. Darum öffne jetzt unser Herz, Herr Jesus, für dein Wort, dass es wirklich hineinfallen kann und uns verändert, dass wir bereit sind, das, was David vorbereitet hat, aufzunehmen in unsere Herzen und dass du ihn ausrüstest mit deinem geistlichen Wort, dass du ihm leitest durch deinen Heiligen Geist und dass er erleben darf, dass du, Jesus, durch ihn zu uns sprichst. Darum bitten wir dich. Amen.
Hoffnungsvoll beten. Vor ein paar Tagen stand ich auf St. Chrysona, schaute über das Baselland. Man sieht ja dort bis in die Berge. Und dann zog so ein Schleier durch die Täler, so, ja, ein Nebelflor. Und ich las dann einen Bibeltext, jauchzet dem Herrn und lobet den Herrn alle Völker. Und mir kam dann die Nationalhymne in den Sinn von der Schweiz, wo es heißt, betet, freie Schweizer, betet. Und Gott wird im Nebelflor einziehen. Und das fand ich recht stark, weil wir in unserer Nationalhymne den Aufruf haben, hoffnungsvoll zu beten. Zu diesem Gott zu beten, der im Nebel kommt, der im Gewitter kommt, der sich im Morgengrauen oder im Abendrot zeigt. Ich möchte euch jemanden vorstellen. Danke. Das ist Tom. Und Tom glaubt an Gott. Tom betet auch. Aber in letzter Zeit stellt er sich so Fragen. Hört mich Gott? Wieso antwortet Gott mir nicht? Kann Gott mir nicht helfen? Will Gott mir nicht helfen? Diese Fragen kommen von dem, dass er eine Kollegin hat, für die er immer wieder gebetet hat, doch Gott antwortet nicht. Bin ich an der falschen Adresse? Fragt er sich. Ist Gott wirklich die richtige Adresse? Ich kann diese Gedanken von Tom sehr gut nachvollziehen. Ich habe manchmal auch so Gedanken. Wie schnell passiert es, wenn wir für etwas beten oder für jemanden beten und Gott antwortet nicht gerade? Dann werfen wir ihm einen strengen und fragenden Blick zu. Kennt ihr auch so Situationen? Situationen, in denen eigentlich klar auf der Hand liegt, was Gott eigentlich jetzt zu tun hätte. Wir wüssten es ja, Gott müsste doch nur das und das. Vielleicht gilt dein Gebet einer Kollegin, einem Kollegen, einem Familienmitglied, einer verwandten Person, dieser Gemeinde hier, die Zukunft dieser Gemeinde oder dem Leimental. Vielleicht ist es aber auch ein persönliches Anliegen, das du immer wieder vor Gott bringst. Aber es passiert irgendwie nichts. Ich möchte euch noch jemanden vorstellen. Es ist eine Frau. Sie lebte vor ungefähr 2000 Jahren nordwestlich der Grenze Israels in der Gegend von Tyrus und Sidon. Ihr ging es nicht so gut, weil ihre Tochter war sehr krank, seelisch krank. Jesus hielt sich zu dieser Zeit gerade im Nordosten von Israel auf, am See Genezareth, und heilte dort Kranke. Er predigte, er diskutierte mit Pharisäern, und um ein bisschen zur Ruhe zu kommen, zog sich Jesus mit seinen Jüngern zurück. Und als er sich zurückzog, dann kam es zu einer spannenden Begegnung. Und ich möchte jetzt lesen, Matthäus 15, Vers 21 bis 26. Jesus machte sich wieder auf den Weg und zog sich in das Gebiet von Tyrus und Sidon zurück. Da kam eine kananäische Frau aus jener Gegend und rief: Herr, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Meine Tochter wird von einem Dämon furchtbar gequält. Aber Jesus gab ihr keine Antwort. Schließlich drängten ihn seine Jünger: Erfüll ihr doch die Bitte. Sie hört ja nicht auf, hinter uns herzuschreien. Er aber entgegnete: Ich bin nur zu den verlorenen Schafen des Volkes Israels gesandt. Da kam die Frau näher, warf sich vor Jesus nieder und bat: Herr, hilf mir! Jesus wehrte ab: Es ist nicht recht, den Kindern das Brot wegzunehmen und es den Hunden vorzuwerfen. Speziell, hat das Jesus wirklich gesagt? Irgendwie passt das nicht so zu unserer Vorstellung von Jesus. Jesus ignoriert eine bittende Frau. Er lehnt es ab, der Frau zu helfen. Und er vergleicht die Frau sogar mit Hunden. Wieso sagt denn Jesus so etwas? Und wie können wir mit diesen Punkten umgehen? Mit diesen Sätzen, mit diesen Reaktionen von Jesus? Das kommt zum einen daher, dass Jesus einen klaren Auftrag hatte, den er von Gott, seinem Vater, bekommen hatte. Sein Auftrag war zuallererst, dass er den Juden die frohe Botschaft verkündet, dass das Reich Gottes in diese Welt gekommen ist. Jesus selbst sagt im Johannesevangelium, dass das Heil der ganzen Welt von den Juden kommen wird. Man spricht deshalb auch von der Heilspriorität. Vielleicht ist euch der Begriff auch schon mal begegnet. Also das heißt, dass die Juden einen gewissen Vorrang haben oder hatten bevor allen anderen Völkern. Und so wirkte Gott im Alten Testament. Er wirkte hauptsächlich an den Juden und durch die Juden, durch das Volk Israel. Und so wirkt auch Jesus im Neuen Testament, wo er hauptsächlich unter den Juden wirkte. Aber im Alten Testament wie im Neuen Testament ging es Gott schlussendlich immer darum, dass die ganze Welt seine frohe Botschaft hören soll. Später, nach der Auferstehung von Jesus Christus, sagte Jesus, dass seine Nachfolger, seine Jünger, Zeugen in der ganzen Welt sein sollen. Ab dann gab es keine Benachteiligung der Völker mehr, keine Bevorzugung dem Volk Israel. Aber zu diesem Zeitpunkt, als Jesus dieser Frau aus Sidon begegnet war, war sein Auftrag klar den Juden gewidmet. Aber nun ist da noch der Vergleich mit den Hunden, der nicht ganz einfach zu verstehen ist. Und Licht in dieser Angelegenheit bringt... Danke vielmals. Bringt die Tatsache, dass man zu der Zeit, als Jesus gelebt hat auf dieser Erde vor 2000 Jahren, zwei Arten von Hunden unterschieden hatte. Also man hatte zum einen die streunenden Hunden, die verachtet man eher, das sind so die herrenlosen Hunde. Und man hatte die Haushunde, wie wir sie auch heute kennen, also die Haushündchen, wie sie im Griechischen genannt werden, so dort nennt man sie Hündchen und die anderen Hunde nennt man dann eben Hunden, die streunenden Hunde. Und die Haushündchen, die waren in den Wohnungen der Menschen, die aßen das, was vom Tisch heruntergefallen war, aber ganz klar waren sie nicht über die Kinder bevorzugt. Also die Hunde kamen nicht zuerst das Essen über und dann kamen die Kinder dran. Also ziemlich ähnlich wie heute. Ich denke nicht, dass heute jemand seinen Hund seinen Kindern bevorzugt. Und ein kleiner Lichtblick ist eben gerade das, dass auch die Haushündchen, die Jesus erwähnte in seinem Gleichnis, er benutzte das Wort Hündchen, dass gerade diese auch etwas von dem Essen abbekommen, dass den Kindern aufgetischt wird. Also sozusagen, dass auch die Nichtjuden etwas von der Kraft oder von der frohen Botschaft von Jesus Christus abbekommen. Und auch hier drückt wieder die heilsgeschichtliche Priorität durch. Aber trotzdem bleibt es eine sehr harte Antwort, die Jesus der Frau gegeben hat. Ja, aber nun wollen wir uns die Frau ein bisschen genauer anschauen. Diese Frau, so wie sie vor Jesus getreten ist, war sehr bemerkenswert. Sie war keine Jüdin, sie wohnte nicht mal in Israel. Ihre Tochter war seelisch krank, das heißt von einem Dämon besessen. Dazumal wurden viele Leute, die von einem Dämon besessen waren, zu Jesus gebracht. Und Jesus heilte sie. Die Besessenheit konnte sich auf verschiedene Arten ausdrücken, zum Beispiel Persönlichkeitsstörungen oder Krankheit oder Selbstverletzung. Wobei aber klar ist, dass nicht jede Selbstverletzung oder jede Krankheit rückschließend wäre auf eine Besessenheit. Was die Tochter dieser Frau genau gehabt hat, das lässt die Bibel offen. Auf alle Fälle war Jesus die letzte Hoffnung für diese Frau. Wir wissen, dass in Sidon, in dieser Gegend, wo die Frau herkam, ein Götzen verehrt wurde, der Götz Eschmun. Und von diesem Götz wurde über Jahrhunderte gesagt, dass er heilen kann. Aber die Frau konnte bei diesem Götz keine Hilfe bekommen. Es stellte sich heraus, dass dieser Götz, dieser tote Götz, über den man sagte, dass er heilen kann, nur leere Versprechen waren. Er konnte der Frau nicht helfen, er konnte auch dem Kind nicht helfen. Kennen wir das Gefühl, wenn wir Hilfe suchen, wenn wir vielleicht Hilfe suchen und sie nicht gefunden haben, wenn unsere Hoffnungen sich als leere Versprechungen entpuppt haben? Versprechungen wie, ja, du musst zu dir selbst finden und dann. Oder du musst das und das machen und dann machst du Karriere. Oder das viele Esoterische, das uns so viel verspricht. Aber ist es wert, unsere Hoffnungen auf so etwas zu setzen? Die kananäische Frau in unserer Geschichte kannte diese Situation. Sie hatte viele Angebote, aber nichts half. Doch jetzt ist Jesus in ihrer Gegend, vielleicht in ihrem Dorf sogar. Und sie wusste, oh, diese Chance, die muss ich packen. Weil in Markus 3 lesen wir, dass viele Menschen auch aus dem Gebiet von Sidon und Tyros nach Israel pilgerten fast und Jesus suchten und sich vergewisserten, ja stimmt das, dass er heilen kann? Dass er, wie predigt er? Und das ist so eine kraftvolle Stimme, die er hat. Und die wollten sich vergewissern und die kamen wahrscheinlich auch wieder in diese Gegend zurück und erzählten, wow, es ist wirklich wahr, Jesus. Jesus, der kann heilen. Jesus, das ist ganz eine spezielle Person. Und die Frau sah nun ihre große Chance in Jesus Christus. Sie hatte neue Hoffnungen bekommen für ihr Kind. Und sie flehte so hartnäckig auch um Hilfe, dass sich sogar die Jünger störten. Sie sagten zu Jesus, ach, erfülle ihr doch die Bitte. Schick sie doch weg, mach einfach etwas. Aber uns stört das, sie nervt uns, sie schreit uns noch hinten nach. Die Jünger wollten die Anonymität von Jesus, die Anonymität von Jesus bewahren. Und sie wollten keine Aufregung um ihn provozieren. Aber die kananäische Frau steckte diesen Rückschlag einfach auf die Seite. Denn sie wusste genau, wer in ihr Gebiet kam. Sie wusste, Jesus war ein Star. Und nicht nur das, die Frau wusste, er war nicht nur ein Star unter vielen, sondern er war der Star. In 4. Mose Kapitel 24 steht eine Prophezeiung über Jesus. Dort steht, ein Stern wird aufgehen aus Jakob und ein Zepter wird aus Israel aufkommen. Das ist eine Prophezeiung von vielen, die auf Jesus hindeuteten, die in Aussicht stellten, dass einmal einer kommen wird, der ist der Retter der Welt und auf den ist es wert, die Hoffnungen zu setzen. Jesus ist mehr als ein Mensch. Ihr habt ja auch den Glaubenskurs, das glaube ich, und dort vor einiger Zeit schon auch Jesus ein Thema Abend von Jesus gehabt. Jesus ist mehr als ein Mensch. Und diese Frau, die erkannte das. Jesus ist mehr als nur ein Mensch. Sie musste etwas von diesen Prophezeiungen mitbekommen haben, weil sie ging zu Jesus hin und sagte, Herr, du Sohn Davids, und Herr, du Sohn Davids, das ist ein jüdischer Messias-Titel. Das ist nicht einfach eine Ansprache, eine normale Ansprache. Sie sagt damit, dass sie glaubt, dass Jesus Gottes Sohn ist, dass sie glaubt, dass Jesus der Retter der Welt ist. Sie sagte damit, dass wenn jemand helfen kann, dann Jesus. Sie sagte damit, dass Jesus die Kraft und Macht hat, ihrer Tochter zu helfen. Sie erkannte den Unterschied zwischen den leeren Versprechen von Götzen Eschmun und der Hoffnung in Jesus Christus. Mose sagt im 5. Mose, denn diese Völker, deren Land du einnehmen wirst, hören auf Zeichendeuter und Wahrsager. Dir aber hat der Herr, dein Gott, so etwas verwehrt. Einen Propheten wie mich wird dir der Herr, dein Gott, erwecken, aus dir und aus deinen Brüdern. Dem sollt ihr gehorchen. Auch hier wird wieder eine Prophezeiung hin auf Jesus gemacht. Und Jesus kam auf diese Welt, um den Beginn des Reiches Gottes zu verkündigen. Er hat nichts zu schaffen mit Götzen oder Wahrsagerei oder Ähnlichem. Jesus ist der Sohn Gottes. Er ist der Sohn des lebendigen Gottes. Er ist eigentlich sozusagen der lebendige Gott in Person. Und Jesaja schreibt im Blick auf Jesus, auf diesen Sohn Gottes, jedoch unsere Leiden. Er hat sie getragen und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden, und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wir dürfen daran glauben, dass Jesus Christus das, was er vor 2000 Jahren am Kreuz gemacht hat, für uns heute noch gilt, dass er dort alle unsere Schuld auf sich geladen hat. Wir dürfen glauben, dass wenn er am Kreuz für dich und mich gestorben ist, dass das alle Landesgrenzen gesprengt hat. Egal welche Nationalität du hast, egal wo du wohnst, egal zu welcher sozialen Schicht du gehörst, wenn du an Jesus Christus glaubst und ihm deine Sünden, das, was dich von Gott trennt, ihm bekennst, dann tritt er mit dir in eine Beziehung, die ewig halten wird. Und diese Frau, die hier vor Jesus am Boden ist, die merkte etwas von all dem. Jesus war mehr als ein Mensch. Er war der Sohn Gottes. Aber sie bekommt eine Absage nach der anderen von Jesus. Ein Rückschlag nach dem anderen. War sie bei Jesus doch an der falschen Adresse? Das Erstaunliche ist, dass die Frau dran blieb. Sie ließ nicht locker. Jesus war ihre letzte Hoffnung. Und als sie die Jünger loswerden wollte, ging sie noch einen Schritt weiter. Sie ging direkt zu Jesus, warf sich vor ihm auf den Boden und sagte ihr Anliegen direkt an Jesus. Sie verzichtete auf jegliche Vermittler, jegliche Umstände, die sie von Jesus abhalten konnte. Sie ging direkt zu Jesus, ohne Umweg, ohne Wenn und Aber. Und Jesus, ja, das wissen wir, der bringt jetzt den Vergleich mit den Hunden und mit den Kindern. Aber die Kananiterin bleibt dran. Sie lässt auch diesen Rückschlag nicht an sich einfach, sie nicht aus der Ruhe bringen, sondern sie bleibt dran an Jesus. Und sie setzt jetzt alles auf eine Karte und spielt ihre letzte Möglichkeit aus. Ich möchte die beiden weiteren Verse vorlesen. Vers 27 und 28. Die Frau sagt zu Jesus: Das stimmt, Herr, erwiderte sie. Aber immerhin fressen die Hunde die Brotkrumen, die vom Tisch ihrer Herren herunterfallen. Da sagte Jesus zu ihr: Frau, dein Glaube ist groß. Was du willst, soll geschehen. Von diesem Augenblick an war ihre Tochter gesund. Sie erkannte, wozu Jesus gesandt war. Sie stellte sich somit unter das Urteil und den Willen Gottes. Aber sie weist auch darauf hin, dass von dem Überfluss auf den Tisch auch einiges herunterfällt und dass es ihr genügen würde. Also eigentlich sozusagen das, was Jesus in Israel alles getan hat, die Heilungen, die Predigten, die er gehalten hat, nur ein kleines Stück von all dem würde ihr genügen. Und sie vertraute darauf, dass das kleine Stück ihrer Tochter helfen kann. Standen die Karten gut für diese Frau? Eigentlich nicht. Umso erstaunlicher ist dann die Reaktion von Jesus. Frau, dein Glaube ist groß. Was du willst, soll geschehen. Jesus lobte das Verhalten dieser Frau. Er staunte über ihren Glauben und das Vertrauen, das sie in ihn setzte. Und am Schluss siegte die Gnade und die Barmherzigkeit von Jesus Christus. Er ließ für diesen Moment seinen Auftrag zweitrangig werden und wendete sich voll der Frau zu. Was für eine Wende, was für eine Frau, was für ein Gott. Und wenn Jesus unter solchen Umständen wie damals die Hilfesuchenden nicht abgewiesen hat, wie viel mehr können wir uns dann sicher sein, dass wir eben gerade an der richtigen Adresse bei Jesus Christus sind. Egal, ob nicht Jude oder Jude, egal welche Nationalität du hast, Jesus nimmt sich deinem Problem an, er hört dir zu, er will dir helfen. Und Paulus greift dieses Thema von verschiedenen Nationen auch nochmal auf in Epheser 2 und ich lese dort die Verse 11 bis 13 und 16 bis 18. Paulus schreibt an die Christen in Ephesus: Wie stand es denn früher um euch? Früher hattet ihr keinerlei Beziehung zu Christus. Ihr hattet keinen Zugang zum israelitischen Bürgerrecht und wart ausgeschlossen von den Bündnissen, die Gott mit seinem Volk eingegangen war. Seine Zusagen galten ihnen und nicht euch. Euer Leben in dieser Welt war ein Leben ohne Hoffnung, ein Leben ohne Gott. Doch das alles ist durch Jesus Christus Vergangenheit. Weil Christus sein Blut für euch vergossen hat, seid ihr jetzt nicht mehr fern von Gott, sondern habt das Vorrecht, in seiner Nähe zu sein. Dadurch, dass er am Kreuz starb, hat er sowohl Juden als auch Nichtjuden mit Gott versöhnt und zu einem einzigen Leib der Gemeinde zusammengefügt. Durch seinen Tod hat er die Feindschaft getötet. Er ist in diese Welt gekommen und hat Frieden verkündet. Frieden für euch, die ihr fern von Gott wart. Und Frieden für die, die das Vorrecht hatten, in seiner Nähe zu sein. Denn dank Jesus Christus haben wir alle, Juden wie Nichtjuden, durch ein und denselben Geist freien Zutritt zum Vater. Wir haben freien Zutritt zum Vater, ohne Vermittler, ohne Personen, die uns abhalten wollen. Ja, versuch's doch noch auf andere Weise, aber geh doch nicht zu Jesus. Nein, wir haben freien Zutritt zum Vater. Und Jesus erzählte seinen Jüngern mal eine Geschichte, um ihnen mehr über diesen Vater zu erzählen. Es war ein gottloser Richter in einer Stadt. Und eine Witwe, der Unrecht geschehen war, ging zu diesem Richter und wollte Gerechtigkeit für sie. Aber der Richter kümmerte sich nicht um diese Frau. Er wies sie ab und die Frau ging Tag für Tag immer wieder zum Richter und wollte, dass ihr Recht geschieht. Aber der Richter kümmerte sich nicht. Und eines Tages, als die Frau wiederkam, war der Richter so genervt und er sagte: Ich verzweifle fast an dieser Frau. Also nur weil ich fast verzweifle, verhelfe ich ihr jetzt zu ihrem Recht. Und nach dieser Geschichte sagt Jesus Christus seinen Jüngern: Der Herr fuhr fort: Habt ihr darauf geachtet, was dieser Richter sagt, dem es überhaupt nicht um die Gerechtigkeit geht? Sollte da Gott nicht erst recht dafür sorgen, dass seine Auserwählten, die Tag und Nacht zu ihm rufen, zu ihrem Recht kommen? Und wird er sie etwa warten lassen? Ich sage euch, er wird dafür sorgen, dass sie schnell zu ihrem Recht kommen. Aber wird der Menschensohn, wenn er wiederkommt, auf der Erde solch einen Glauben finden? Gott ist dein gerechter Gott. Er ärgert sich nicht, wenn du immer wieder zu ihm kommst und ihn um Hilfe bittest. Er wertschätzt dieses eindringliche Gebet. Er wertschätzt unseren Glauben, wenn wir unsere ganze Hoffnung auf ihn setzen. Wenn wir glauben, dass nur er helfen kann. Wir dürfen und wir sollen mit unseren Anliegen vor Gott kommen. Wie die kananäische Frau. Wir können uns bewusst sein, dass wir freien Zutritt zum Vater haben. Und wir müssen nicht beim ersten Mal, wenn wir etwas gebetet haben, aufhören. Nein, wir können 3, 4, 5 Mal zu ihm kommen. Wir können immer wieder zu ihm kommen. Gott hört dich. Er hat nichts Wichtigeres zu tun. Er liebt dich und er hat alles gegeben für dich. Wie Jesus Christus am Kreuz, er hat alles für dich gegeben. Du bist ihm wichtig und er nervt sich nicht ab dir. Herr, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Mit dieser großen Überzeugung kam die Frau zu Jesus, weil sie wusste, da ist Hoffnung, da ist Hilfe, der kann mir helfen. Lass uns das auch so machen. Lass uns zu Jesus hinzutreten mit dieser Hoffnung. Ja, und jetzt sind wir wieder beim Hansli angekommen. Bei Tom hieß es, genau. Wenn es dann kommt. Was können wir Tom sagen? Hat er eine Chance, dass Jesus ihm hilft? Hat er eine Chance, dass er gehört wird? Auf jeden Fall. Wir dürfen ihm Mut machen, dass er immer wieder mit seinem Anliegen zu Gott kommt. Ich hoffe, auch du hast Mut gefunden, wieder neu, immer wieder zu Jesus Christus zu kommen, mit deinem Anliegen, deine Hoffnung auf ihn zu setzen. Stell dich unter den Willen Gottes, wie uns Jesus das auch im Vater unser lehrt. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Vielleicht sagst du dir aber auch, dass du anfangen möchtest, intensiv für jemanden zu beten, für eine Person oder für ein persönliches Anliegen oder für diese Gemeinde, für das Leimental. Dann möchte ich dich ermutigen und dir vorschlagen, dass du vielleicht ein Blatt Papier nimmst und dir 2, 3 so wichtige Sachen aufschreibst und dann die regelmäßig vor Gott bringst und deine Hoffnung ganz auf Gott setzt, dass er in diese Situationen, wo du Hilfe benötigst, wo du nicht mehr weiter weißt, dass er eingreift, dass er hilft. Und vielleicht kennst du Jesus noch nicht so persönlich. Dann möchte ich dich ermutigen, dass du den Mut dieser Frau, dieser kananäischen Frau nimmst und vor Gott trittst, zu Jesus kommst und mit ihm anfängst zu reden, zu ihm betest, ihn um Hilfe bittest. Der Weg ist frei, Gott wartet auf dich. Ja, lasst uns unsere Hoffnung auf ihn setzen, dass er helfen kann und dass er handeln wird, wenn wir mit unseren Anliegen zu ihm kommen. Ich möchte beten. Danke, Jesus Christus, dass du ein hoffnungsvoller Gott bist, dass wir bei dir an der richtigen Adresse sind. Ich danke dir, dass du ja, unsere Gebete nicht irgendwo ableihst und dass sie verstaubt werden, sondern dass unsere Gebete direkt zu dir gehen. Ich möchte dir Danke sagen, dass du, ja, dass du uns Hoffnung gibst, dass unsere Gebete von dir gehört werden, unsere Anliegen, die uns bedrücken oder die Personen, die uns am Herz liegen, dass wir die dir dürfen entgegenbringen und dass du dich denen annimmst. Ich möchte dich bitten, dass du uns immer wieder neu mit dieser Hoffnung erfüllst, mit dieser Hoffnung, dass du hilfst und dass du kannst retten. Ich danke dir Ja, für deine unglaubliche Tat am Kreuz und dass wir auch gerade durch deinen Tod und deine Auferstehung dürfen die Hoffnung für unser Leben haben. Amen.